Herzlich willkommen zum International Bible Training Institute. Wir haben ein neues Modul kreiert, um denen, die von Gott berufen sind, Mitarbeiter oder Leiter zu sein im Reich Gottes, besser in ihre Berufung hineinzukommen, ihre Gaben einzusetzen, um Gott zu verherrlichen und damit Menschen die wunderbare Botschaft von Jesus Christus noch viel besser verstehen und hineinkommen in die Berufung, die Gott für sie vorhat. Nun, wir haben in unserem ersten Curriculum ein großes Thema, was uns beschäftigt, nämlich die Frage, warum beruft Gott Menschen zu Mitarbeitern und Leitern? Ist es aufgrund ihrer Qualifikation? Ist es aufgrund ihrer vielen Gaben, die Gott zweifellos jedem gegeben hat? Und wir haben gesagt, wir wollen ein ganzes Curriculum uns nur beschäftigen mit den Qualifikationen eines Ältesten aus 1. Timotheus 3. Und da wird sehr, sehr schnell ersichtlich, dass nicht die Performance, nicht die Begabung, nicht deine Fähigkeiten das Entscheidende sind, sondern dein Charakter. Und bevor wir nun einsteigen in das Wort Gottes, möchte ich noch kurz mit dir zusammen beten. Jesus, ich danke dir zusammen mit meinem Zuschauer und Zuschauerin, dass du uns würdig geachtet hast, uns zu berufen. Du kennst alle meine, du kennst alle unsere Fehler und trotzdem hast du uns berufen. Das ist großartig. So wollen wir diese Berufung als heilig erachten, Herr. Wir wollen alles tun, damit wir dir gefallen und damit wir würdig wandeln der Berufung, mit der du uns berufen hast und wie du uns erkauft hast durch das Blut Jesu. Das wollen wir nicht vergessen und wollen deswegen fleißig sein und voller Hingabe und Begeisterung unseren Ruf zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Nun, ich werde direkt kommen zu Gottes Wort, nämlich die Qualifikation eines Vorstehers, eines Leiters oder eines Hirten. Und wir finden diese Stelle im 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1. Und dort lesen wir, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam. Nun, wir hatten in unseren vorhergehenden Seminaren mit unserem wunderbaren Lehrteam, mit Schwester Yasu, mit Joanna, mit Bruder Winston, Bruder Romisch und vor allen Dingen auch unserer Schwester Tanja, hatten wir großartige Einführungen gehabt in den Charakter eines Hirten, der untadelig sein muss. Mann einer Frau, das heißt jemand, der Treue übt. Und Dr. Tanja Küppers hat uns nochmal großartig auch dargestellt, dass dies natürlich keine Verpflichtung ist, verheiratet zu sein, um Leiter zu werden, sondern natürlich ist das Christentum die erste Religion, die erste Botschaft in einer antiken Welt, dass auch Singles besonders geehrt sind, Gott zu dienen, genauso wie auch Verheiratete. Und dann haben wir sehr eindringlich nochmal die Mahnung gehört von Bruder Romisch letzte Woche über die Reinheit, über die Untadeligkeit und Nüchternheit eines Leiters. Heute beschäftigen wir uns mit den beiden Worten: Der Leiter muss besonnen sein und sittsam sein. Und wenn wir das Griechische noch mal ein bisschen vertiefen, dann heißt besonnen Sophronia. Sophronia heißt so viel wie einen klaren Sinn haben, ein sensitiv sein, selbst kontrolliert zu sein, selbst beherrscht zu sein. Und in einer Übersetzung heißt es auch, dass man sich selber in seinem Inneren regulieren kann, die Fähigkeit haben, innerliche Ordnung herzustellen in seinem Gedanken und damit sein äußeres Benehmen kontrollieren kann. Das heißt also, das Wort besonnen, Sophronia, hat sehr stark mit Ordnung zu tun. Ordnung in meinen Gedanken, Ordnung in meinen Gefühlen, Ordnung in meinem Willen, selbst beherrscht zu sein, selbst reflektiert zu sein, um dann auch mein Verhalten Entschuldigung, und meine Taten zu kontrollieren. Sittsam heißt Kosmios. Kosmios heißt, in Kontakt zu sein mit meiner Umwelt, respektvoll zu sein und einschätzen zu können, in welchem Umfeld, in welcher Kultur ich mich bewege. Das heißt also, dadurch, dass ich selber reflektiert bin, dadurch, dass ich selber weiß, wer ich selber bin und eine gesunde Selbstwahrnehmung habe, baue ich nun eine gesunde Fremdwahrnehmung auf und erkenne, in welcher Kultur ich mich bewege, erkenne, mit welchen Menschen ich in Kontakt komme und so voller Respekt und voller Fremdwahrnehmung, und zwar in Wertschätzung, in Ehrerbietigkeit, meine Mitmenschen leiten oder ihnen dienen kann. Darum geht es heute. Nun, ich möchte heute über Paulus sprechen, wie er Leiterschaft gelebt hat mit zwei Mitarbeitern. Und der erste Mitarbeiter ist natürlich sein Vorzeigekind, sein Lieblingskind, Timotheus. Und man kann wirklich sagen, dass diese Leiter-Mitarbeiter-Beziehung zwischen Paulus und Timotheus war filmreif, war ohne Makel, war so, wie man sich das vorstellt, ein Leiter-Mitarbeiter-Verhältnis. Und es war ja auch noch mehr, es war ja nicht ein reines Leiter-Mitarbeiter-Verhältnis, es war ein Entwicklungsprozess, wo Paulus einen Berufenen erkannt hat, identifiziert hat, hier ist ein potenzieller Leiter und ihn in einen Prozess der Entwicklung hineingenommen hat und ihn dann selber über verschiedene Stufen hineingeführt hat, dass dieser dann selber ein Apostel wurde, Timotheus nämlich. Wir wollen zunächst einmal Gottes Wort lesen, und zwar in Philippa Kapitel 2 beschreibt Paulus diese wunderbare und diese herzliche Beziehung zwischen ihm als Leiter und Timotheus als Mitarbeiter. Wir finden diese Stelle und dieses Lob, das Paulus ausspricht, in Philipper 2 ab Vers 19 lese ich. Und dann schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi: Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinem ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen nur das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir am Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu euch zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Wow, was für eine Wertschätzung, was für eine Liebe, was für eine Ehrerbietung hier ein Leiter über seinen geistlichen Sohn hat und förmlich von ihm schwärmt. Nun, wir sehen hier einen wichtigen Aspekt der Leiterschaft. Wir sehen hier nämlich den Unterschied zwischen einem Manager, einem Verwalter und einem Leiter. Ein Manager hat vor allen Dingen das Ziel, dass Ergebnisse erreicht werden, dass wir sagen so im Deutschen, der Laden läuft. Ein Leiter ist aber mehr als ein Manager. Ein Leiter ist auch ein exzellenter Manager und weiß, eine Gemeinde oder ein Unternehmen gut zu führen, aber ein Leiter ist jemand, der noch ein anderes, ein höheres Ziel sich gesteckt hat, nämlich das Ziel der geistlichen Vaterschaft, der Multiplikation. Ein Leiter weiß, dass seine Zeit begrenzt ist, dass unser Leben nur ein Geschenk ist von wenigen Jahren und diese Zeit müssen wir auskaufen und wir müssen heute schon darüber nachdenken, wer wird in Zukunft, in 10, 20, 30 Jahren meine Gemeinde, mein Unternehmen, meinen Dienst übernehmen. Und deswegen ein guter Leiter denkt an die kommende Generation, an die junge Generation. Das ist etwas, was ganz stark in der Bibel immer wieder vertreten wird, dieser Gedanke der Vaterschaft, der Reproduktion. So heißt es im Psalm 145, Vers 4, eine Generation wird der anderen rühmen, deine Werke, deine Machttaten werden sie verkündigen. Hier ganz klar, was die Aufgabe der Kirche ist, was die Aufgabe der Gemeinde ist, ist der kommenden Generation die Herrlichkeit Gottes zu kommunizieren und ihnen sie hineinzuführen, damit sie Gott kennenlernen, damit sie von ihm berufen werden können und ihm dienen können. Nun, Paulus hat Timotheus erwählt und wir möchten gerne bei Paulus so ein bisschen lernen, wie hat Paulus eigentlich diesen Timotheus, von dem er am Ende seines Lebens so schwärmt, erkannt. Und das ist vielleicht auch für uns eine ganz wichtige Frage als Leiter, wie identifizieren wir eigentlich zukünftige Leiter? Und wenn wir die Berufungsgeschichte lesen von Paulus, wie er Timotheus erkannt hat, dann sind wir erstmal ein bisschen enttäuscht, weil diese Geschichte eigentlich sehr, sehr mager ist. Wir finden diese Geschichte in Apostelgeschichte 16, Verse 1 bis 3. Da heißt es hier, er gelangte aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hat ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser nun mit ihm ausziehe und er nahm ihn und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jedem Ort waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Wow, wir sind erstmal ein bisschen ernüchtert. Wir hätten jetzt gedacht, wir würden in dieser Geschichte 1, 2, 3, A, B, C, das sind die Kriterien, wie wir zukünftige Leiter finden, ihr Charisma, ihre Fähigkeiten, die Beziehung, die wir zu ihnen haben, ihre Berufung zu identifizieren, ihren Charakter. Solche Dinge würden wir jetzt endlich eigentlich erwarten. Aber wir sehen hier nichts davon. Das heißt also, hier steht eigentlich ziemlich nur langweilig, er hatte einen guten Ruf. Wir würden im Rheinland sagen, er war eine gute Jung. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, dass er nichts ausgefressen hat. Aber sein Hintergrund war schwierig. Er war der Sohn einer jüdischen Mutter und eines griechischen, einen heidnischen, einen Götzenanbeters. Das war sein Vater. Da war eine schwierige Elternkonstellation. Ja. Und Paulus musste ihn sogar beschneiden lassen. Auf dieses Element werden wir gleich nochmal kommen. Denn unser Thema ist ja nüchtern, besonnen, selbstreflektiert und auch eine Fremdwahrnehmung haben. Warum hat Paulus Timotheus beschnitten? Darauf kommen wir gleich nochmal. Das heißt also, wenn wir auch andere Stellen studieren, dann finden wir eigentlich keine wirklichen Hinweise, warum Paulus so eine etwas schwierige einen Menschen berufen hat mit einer schwierigen Konstellation. Ein heidnischer Vater. Oder im 2. Timotheus 1, Vers 7 lesen wir, dass Paulus ihn immer wieder ermutigen musste, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das heißt, Timotheus schien ein furchtsamer Mensch in seinem Charakter zu sein. In 1. Timotheus 5, Vers 23 schreibt Paulus ihm, dass er wegen seiner häufigen Magenbeschwerden doch etwas Wein trinken soll. Das heißt, Timotheus war vielleicht nicht so ein Haudegen wie Paulus. Er war furchtsam, er hatte sogar manchmal Magenprobleme. Und wir denken uns, wow, wieso hat Paulus gerade diesen jungen Mann erwählt? Schwierige Elternverhältnisse, nicht so ein charismatisch sprühender, furchtloser Charakter wie Paulus selbst. Gesundheitliche Probleme, das setzt uns erstmal in Erstaunen. Warum berufen großartige Leiter Menschen, die keine großen Perspektiven haben? Da werden wir natürlich auch an Jesus erinnert. Jesus hat 12 Menschen auserwählt, die eigentlich in ihrem Charakter ungebildet waren, keine pharisäische Ausbildung hatten und zum Teil ganz schöne Charaktere waren, Haudegen, so wie Petrus und Judas. Und wir erkennen hier die Kraft eines Leiters, nicht das Äußere zu sehen, sondern diese Jesusbrille zu haben, so wie Jesus den Petrus berufen hat und zu ihm sagte, du wirst nicht mehr Simon heißen, nicht mehr ein Weidenstängel, der vom Wind hin und her geworfen wird, sondern du wirst Petrus sein. Und er sah etwas, was Gott in ihm hineingelegt hat. Das heißt, ein guter Leiter sieht nicht nur das Äußerliche, sondern ist besonnen, sittsam, kann auch die spirituelle Berufung, die Menschen haben, tief innerlich, die für andere unsichtbar sind, das ist für gute Leiter sichtbar. Und deswegen hat Paulus ihn erwählt. So lesen wir zum Beispiel, dass Paulus sich die Mühe machte, seine Familie kennenzulernen. Im 2. Timotheus 1, Vers 5 sagt Paulus, dass er das geistliche Erbe seiner Mutter und seiner Großmutter erkannt hat, nämlich der Glaube deiner Mutter und Großmutter wohnt in dir. Wow. Das heißt, ein guter Leiter macht sich die Mühe, besonnen sittsam seine Mitarbeiter auszuwählen. Und das kannst du auch ganz praktisch machen. Du nimmst ein weißes Papier, du setzt dich mit deinem Mentee zusammen und dann schreibst du mal runter, was sind die Gaben deines Vaters und der Eltern deines Vaters? Was sind die geistlichen Gaben deiner Mutter und der Eltern deiner Mutter? Und man kann das geistliche, spirituelle Erbe eines Mitarbeiters herausfinden. Ein guter geistlicher Leiter interessiert sich für das geistliche Erbe seiner Teammitglieder. Nummer 2, Paulus interessierte sich für die geistlichen Gaben. Geistliche Gaben, die Charismata, wir lesen sie im 1. Korinther 12, das sind Dinge, die nicht den natürlichen Gaben entsprechen. In der Apostelgeschichte heißt es, dass die Pharisäer erkannten, dass die Jünger ungebildet waren, aber sie waren zusammen mit Jesus. Die Beziehung zu einem spirituellen Leiter erweckt die geistlichen Gaben in dir. Wenn du hingezogen bist zu einem Propheten, dann heißt das wahrscheinlich, weil das eine prophetische Gabe in dir ist und durch dieses Zusammensein mit einem Propheten erweckt wird. Das ist genauso mit einem Evangelisten oder einem Pastor. Wir werden hingezogen zu geistlich begabten Menschen und diese Gemeinschaft erweckt geistliche Gaben. So heißt es hier in 2. Timotheus 1, Vers 6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe, das Charisma Gottes anzufachen, das in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Das heißt, wir sehen hier das Geheimnis von Mentor-Menti-Beziehung, dass die Präsenz und sogar die Handauflegung und die körperliche Berührung spirituelle Gaben freisetzt. Ein guter geistlicher Leiter schaut nicht nur auf das Äußere eines Mitarbeiters, sondern hat auch das Anliegen, das geistliche Anliegen, Herr Jesus, ich bete für meine Mitarbeiter, dass die geistlichen Gaben, die du in sie hineingelegt hast, erweckt werden. Dafür brauchst du Zeit. Du brauchst Zeit auch im Gebet. Du brauchst Zeit, indem du prophezeist und indem du betest für deine Mentis. Und dann sehen wir den dritten Aspekt eines guten geistlichen Leiters, der das Potenzial der Mentis entdeckt, die er erwählt. Das ist der Prozess der Leiter, der Vaterschaft. Ein geistlicher Vater zu sein. Diese Vaterschaft kommt von Gott, unserem Vater. Und wir sehen, wie wunderbar dieser Prozess ist und wie er geprägt war von Ermutigung und emotionaler väterlicher Liebe. Das sind Verse, die gehen mir ganz tief ins Herz. Das erweckt in mir diesen Wunsch: Gott, lass mich nicht nur ein Manager sein, lass mich nicht nur ein Leiter sein, lass mich ein Vater sein. Das ist dieser Ruf von Paulus. Wir haben viele Zuchtmeister, aber nur wenige Väter. Väter heißt es im 1. Johannes 2, dass Johannes schreibt: Ich habe euch Väter geschrieben, die ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Das heißt, ein Vater ist mehr als ein Leiter. Ein Vater hat die Fähigkeit zur spirituellen Reproduktion. Er kann neue Leiter spirituell ins Leben rufen, durch Gebet, durch Präsenz, durch Begleitung und durch väterliche Liebe. 2. Timotheus 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, spürst du diese Emotionalität. Mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wie liebevoll, wie stark ist das? Aber auch Ermahnung, nicht nur Liebe, sondern auch Ermahnung. Denn Liebe ist auch Ermahnung. 2. Timotheus 2, Vers 3. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi. Ein guter Leiter, ein väterlicher Leiter, ermahnt auch seine Mentees, Leid auf sich zu nehmen, freiwillig, um Christus nachzufolgen. Durch Rat. 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, noch andere zu lehren. Hier steckt so viel Weisheit drin, Lebensweisheit, die Paulus seinem Menti Timotheus mitgegeben hat. Achte darauf, dass du nicht nur leitest, um Leiter zu sein, sondern finde die dritte Generation der Leiterschaft, die dann auch fähig sind, die vierte Generation der Leiterschaft zu bringen. Das heißt, er hat schon ganz am Anfang seinen geistlichen Rat und Reproduktion, geistliche Vaterschaft in seinen Menti hineingelegt. Das ist die Gabe der geistlichen Vaterschaft. Ermutigung und Liebe, Ermahnung und geistlicher Rat. Und dieser Prozess war begleitet natürlich auch von schmerzhaften Prozessen, also schmerzhaften Entscheidungen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, hat ja Paulus, das ist ja ein Kapitel nach dem Apostelkonzil zu Jerusalem, wo Paulus wie ein Löwe gekämpft hat, dass die Heiden nicht beschnitten werden brauchen. Nun hat er sogar manche starke Worte gegen die Pharisäer benutzt, die Judenchristen, die sagten, du kannst ohne Beschneidung nicht in den Himmel kommen, und wo er manche starke, harten Tobak gegen seine Gegner geworfen hat, mit Petrus eine Diskussion vom Zaun gerissen hat, um der Beschneidung willen, um seine heidnischen Geschwister zu verteidigen. Auch ohne Beschneidung werden wir gerecht. Nur durch Jesus Christus ist das Heil. Wow, aus dieser Diskussion kommt er gerade. Und dann kommt da Kapitel 16 und er beruft Timotheus. Und weil er, und das ist ja unser Thema heute, ein Leiter ist besonnen, Sophronitza, und er ist auch sittsam, das heißt Kosmios, er hat eine Innenwahrnehmung und er hat eine Außenwahrnehmung und er beschneidet Timotheus um der Juden willen. Das heißt, er war nicht davon überzeugt, dass die Beschneidung in den Himmel ihn führt, aber weil er eine Innenwahrnehmung, eine Außenwahrnehmung hatte, hat er, obwohl er gegen die Beschneidung gekämpft hat, gerade noch ein Kapitel vorher, hat er Timotheus beschnitten, um der Juden willen, um Timotheus vorzubereiten für einen kulturkontextuellen Leiterdienst, der fähig war, den Juden ein Jude zu sein, den Griechen ein Griechen zu sein. Ohne Beschneidung hätte er das nicht gekonnt. Das heißt, wir sehen hier einen kleinen Einblick in diese Besonnenheit, in die Sittsamkeit, in die Selbstreflexion, in die Außenwahrnehmung eines kulturkontextuellen Missionars und Gemeindegründer. Großartig. Paulus hat Timotheus in einen Prozess gebracht, den wir nennen, diese drei Vierecke eines Leiterprozesses. Jesus, er tat, das ist das erste Viereck, und die Jünger schauten zu. Und dann kommt man in den nächsten Delegationsprozess. Jesus tat und die Jünger halfen ihm. Ne? Jesus hat die 5 Brote und 2 Fische gesegnet und die Jünger gingen hin und haben alles verteilt. Sie haben Jesus geholfen. Das wundert er, aber trotzdem leitend getan. Und dann kamen sie in den dritten Delegationsprozess. Die Jünger taten und Jesus schaute zu. Ja? Da haben die Jünger schon selber auch Kranke geheilt und er musste dann manchmal helfen, nicht wahr? Weil die Jünger dann doch nicht so die spirituelle Kraft hatten und musste dann die Sache retten mit dem fallsüchtigen Jungen, wo die Jünger ihn nicht heilen konnten. Hat Jesus dann nochmal geholfen. Und der letzte Prozess der Delegation ist, Jesus tat, die Jünger schauten zu, Jesus tat, die Jünger halfen, die Jünger taten, Jesus half, und der letzte Prozess, die Jünger taten und Jesus schaute zu. Ja, Aussendung der 70, sie kommen jubeln nach Hause und sagen, Herr, selbst die Dämonen sind uns untertan. Und dann sagt Jesus, aber freut euch nicht darüber, sondern dass eure Namen in dem Himmel angeschrieben sind. Das ist der letzte Delegationsprozess. Und so hat Paulus auch Timotheus in einen Delegationsprozess hineingeführt. Die erste Phase, wo Timotheus nur sein Assistent ist. Er nahm Timotheus, berief ihn, beschnitt ihn und nahm ihn in seine Nachfolge. Zweiter Delegationsprozess ist 1. Timotheus 1, Vers 3, wo Paulus Timotheus sendet als Stellvertreter Paulus, um Älteste einzusetzen in Ephesus. Das heißt, er hat es in der Vollmacht von Paulus getan, aber auf jeden Fall schon in einer repräsentativen Form. Und die dritte Phase, wo Paulus und Timotheus als gleichgestellte, gleichberechtigte Apostel auf einer Ebene stehen, in Philipper 2, Vers 20, 21, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten. In Thessalonicher steht, ich, Paulus, Silvanus, Timotheus schreiben euch, wir als Apostel. Das heißt, alle diese Phasen der Delegation zeigen nochmal die Qualität eines Paulus als echter Leiter und darüber hinaus als Vater, der sich selber reproduziert. Denn echte geistliche Väter haben nicht das Ziel, dass ihre Mitarbeiter die Arbeit für sie erfüllen, um das Ziel oder die Bestimmung des Auftrags zu erreichen, sondern echte Leiter und echte geistliche Väter erleben ihre größte Erfüllung darin, dass sie andere Menschen fördern, sogar noch bessere Leiter zu sein als sie selbst. Paulus, er hat sich reproduziert in Timotheus, der selber auch ein Apostel wurde, so wie Paulus. Nun, Timotheus ist natürlich der Goldjunge von Paulus und er ist praktisch so das Paradebeispiel, wie gelingende Mentorenschaft aussieht zwischen Paulus und Timotheus. Aber natürlich war Paulus auch nur ein Mensch. Und Paulus hatte auch seine Grenzen und seine Fehler. Und das sehen wir sehr schön in einem anderen Mentoring-Prozess, der zu jemand anders hatte. Paulus hatte natürlich viele, viele Mentees und viele, viele Auszubildende. Aber wir sehen auch einen Mentorenprozess mit Fehlern und holprigen Entwicklungen. Und die wollen wir nun auch nicht übersehen und wollen wir genau studieren. Es geht um einen seiner Mentees, der zum Schluss nochmal eine große Rolle spielte in dem Leben von Paulus, aber es gab einen ganz klaren Bruch und ein unschönes Ereignis zwischen Paulus und seinem Menti Markus. Nun, wer ist Johannes Markus? Johannes Markus ist der Schreiber des Markus-Evangeliums. Er ist der Hermeneus, der Übersetzer des Petrus. Nun, ich möchte dich ermutigen, wenn du durch harte Zeiten gehst und du hast vielleicht aufgegeben und vielleicht bist du auch unfair behandelt worden von anderen Leitern, von der Kirche an sich, wer hat es nicht erlebt, dann möchte ich dich ermutigen, gib nicht auf, denn du weißt nicht, was Gott mit dir noch vorhat. Wenn Johannes Markus aufgegeben hätte, wir hätten heute nicht das Markus-Evangelium. Das heißt, niemals, gib niemals auf, auch wenn es hart ist, auch wenn alle gegen dich zu sein scheinen und sich gegen dich wenden, du solltest niemals aufgeben. Aber eine zweite Lektion, wir brauchen die Barnabasse. Hätte Barnabas Johannes Markus nicht seine zweite Chance gegeben, wir wüssten nicht, wo Johannes Markus jetzt ist. Wir brauchen diese Leute, die diese Vaterschaft in sich tragen, die nervige Leute, die Leute, die fehlerhaft sind, nicht nur durch ihre Performance beurteilen, sondern die in ihr Herz hineinschauen. Barnabas hatte diese Gabe, in einem schwierigen Menschen, in einem fehlerhaften Menschen, diese Perle zu entdecken. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in deiner Gemeinde schwierige Leute hast, die emotional schwierig sind, die immer wieder Probleme machen, sehe sie nicht nur als Problem. Du musst natürlich auch Probleme lösen, ist klar. Aber ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du ja auch Lehrer oder Lehrerin und du hast vielleicht auch Kinder, die dir Kopfschmerz sind. Es sind gerade diese Leute, wo Gott etwas in sie gelegt hat, eine Perle, damit, wo wir dann etwas sehen, wo Gott seinen wunderbaren Plan hat, gerade in solchen schwierigen Persönlichkeiten. So möchte ich dich ermutigen, sei ein Barnabas und sei jemand, der anderen eine zweite Chance gibt. Gott segne dich und so schließe ich auch mit einem Gebet. Vater, ich danke dir, Herr, für die Leiterinnen und Leiter und die zukünftigen Leiterinnen und Leiter, die hier zuschauen. Und ich danke dir für dieses Wort aus 1. Timotheus 3, Vers 2. Ein Leiter sei besonnen und sittsam. Wir beten, Herr, für uns persönlich, dass du uns Ordnung schenkst in unseren Gefühlen, in unseren Gedanken, in unserem Willen, Herr, dass wir selbstreflektiert sind und dass wir dadurch auch fähig sind, ein kontrolliertes, ein diszipliniertes Leben zu führen und auch eine Fremdwahrnehmung zu entwickeln. Dass wir erkennen, was der kulturelle Zusammenhang ist, dass wir aber auch die erkennen, die du uns in unserem Team geschenkt hast, dass wir nicht nur das Äußere sehen, sondern dass wir ihr Herz sehen durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir uns in sie investieren, damit sie aufblühen können im Reich Gottes. Amen. Gott segne dich und danke, dass du eingeschaltet hast im International Bible Training Institute in unserem besonderen Stream Ministry Training. Alles Gute.